Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 253, 2. Korinther 1, 3-7.
Leiden und Trost. Wie sind sie miteinander verbunden?
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie durch leidvolle Erfahrungen in eine innere Bedrängnis kommen? Suchen Sie sich Hilfe und Unterstützung oder versuchen Sie allein mit sich selbst klarzukommen? Und wenn ja, wie gelingt es Ihnen? Leidvolle Erfahrungen waren für Paulus etwas geradezu Selbstverständliches. Er hat wirklich viel erleben und auch erleiden müssen. Und auf seinen weiten Missionsreisen ist ihm eine Menge durchaus Leidvolles widerfahren. Nicht nur körperliches Leid, sondern auch viel Verachtung. Und zum Teil auch von denen, für die er sich persönlich außerordentlich eingesetzt hatte. Die Gemeinde im Korinth zum Beispiel lag ihm besonders am Herzen. Er hat ihr mehrere Briefe geschrieben, von denen heute nur noch zwei erhalten sind. Der zweite Brief ist somit der leidenschaftlichste Brief, den wir von ihm kennen. Hier offenbart er den Korinthern geradezu sein Innerstes. Wir hören aus dem 2. Korintherbrief, ganz am Anfang, im 1. Kapitel, ab Vers 3. Da schreibt er: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Paulus ist in seinen Missionsreisen in viele große Städte gekommen, auch nach Korinth. Da war er 1,5 Jahre und da hat er eine Gemeinde aufgebaut, was gar nicht so einfach war, denn Korinth ist so eine Art von Schnittstelle gewesen, wo die verschiedensten Religionen und Religionsgemeinschaften ganz selbstverständlich ihre verschiedenen Tempel und Gebetsstätten gegründet haben und die Christen waren nur eine von vielen. Ja, und dann gab es vermutlich einen zweiten Besuch. Und bei diesem zweiten Besuch kam es zu außerordentlichen Spannungen. Er wird sozusagen auch als Apostel direkt in Frage gestellt. Er wird fast verachtet. Unter anderem deswegen, weil sie ja auch mitbekommen, dass er jemand ist, der sehr viel Leiden auf sich genommen hat und der auch sehr wirklich gelitten hat. Ob das nun auch körperliche Krankheit war, oder einfach auch dadurch, dass ihn alles mitgenommen hat. Und so ein Leiden, das beweist doch eigentlich, dass er kein Apostel sein kann. Denn Gott würde doch nicht so einen schwachen Menschen zu einem Apostel machen. Er war überhaupt nicht irgendwie auch von der Wirkung her stark und großartig, sondern eigentlich eher das, was man schwach nennt. Und Schwäche, ist nicht nur heute so, damals ganz selbstverständlich, zeigt doch eigentlich, dass jemand irgendwas nicht kann, irgendwas nicht wirklich in der Lage ist zu leisten. Ja, und in diesem Brief geht es Paulus sehr darum, dieses Leiden einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Er sagt ganz einfach, Leid und Bedrängnis, das gehört ganz selbstverständlich zur Nachfolge von Jesus Christus. Aber gleichzeitig sagt er auch, dass dazu auch Trost gehört, dass also zu jedem Leiden auch ein Trost möglich ist, genau von der gleichen Quelle. Ja, schauen wir uns das mal an. Fangen wir bei der Bergpredigt, Matthäus 5 mal an, wo Jesus so deutlich sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Oder Matthäus 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ja, das kann alles sehr gut missverstanden werden. Da könnte man wirklich meinen, Christsein bedeutet einfach Leiden. Man kann geradezu eine Art von Kult daraus machen. Das Leiden wird, ja, verherrlicht dadurch, dass es letztendlich irgendwie belohnt wird. Ist das damit gemeint? Ja, das hat es durchaus gegeben in den entsprechenden christlichen Kulturen oder Unkulturen. Und das gibt es ja noch. Aber eigentlich ist das eine Pervertierung der zentralen Botschaft von Jesus. Denn Leiden vermeiden, also überflüssiges Leiden vermeiden, das ist das Natürlichste von der Welt und ist auch meistens sinnvoll. Es gibt keinen Nutzen darin, einfach nur zu leiden, um des Leidens willen. Gemeint ist hier ein ganz anderes Leiden, nämlich ein unvermeidliches Leiden. Und ein unvermeidliches Leiden, das ist das, was jeden erwartet, der ernsthaft Jesus nachfolgt. Das ist doch ein bisschen seltsam, oder? Ja, was heißt denn jetzt Nachfolge? Sollen wir ihm als Wanderprediger nachfolgen? Natürlich nicht. Wir können es mal ganz einfach formulieren. Wir können mal sagen, es geht darum, anständig zu bleiben. Und zwar unter allen Umständen. Anständig bleiben, das ist doch eigentlich ein guter Annäherungswert für das, was man Jesus nachfolgen nennen könnte. Aber jetzt könnte man wieder argumentieren, ja, jeder hat doch ganz andere Maßstäbe für Anständigkeit. Die einen würden sagen, dass dieses Verhalten ist anständig, was die anderen für unanständig halten und umgekehrt. Nein, in Wirklichkeit ist es so, dass wir in uns einen Maßstab haben. Es gibt die sogenannte goldene Regel, wie sie genannt wird, eigentlich in verschiedenster Fassung in jeder Kultur. Sie ist uns quasi ins Herz gelegt. Es geht darum, dass wir für andere Menschen in einer Weise da sind, wie wir uns wünschen, dass sie auch für uns da sind. Die goldene Regel heißt ganz einfach, tu den anderen das, was du dir wünschst, was andere auch dir tun sollen. Und vermeide ihnen gegenüber das, was du dir wünschst, dass sie dir gegenüber nicht tun sollen. Eigentlich relativ einfach. Aber all diese Maßstäbe für substanzielle Anständigkeit, die wird natürlich durch Traditionen, in denen dann andere Regeln für die jeweilige Kultur oder Gesellschaft wichtig sind, die werden natürlich dadurch verzerrt. Nicht nur dadurch. Auch dadurch, dass es Machtstrukturen gibt, die dann ihre eigenen Maßstäbe aufbauen und die natürlich versuchen, in die Menschen hineinzubekommen, damit sie sich dem fügen, was diesen Ansprüchen genügt. Auch das ist selbstverständlich. Aber wirkliche Anständigkeit ist immer ein innerer Maßstab. Und er ist wirklich geleitet von Nächstenliebe. Das ist nichts, was in dieser Welt so selbstverständlich ist. Der Begriff Welt wird ja immer wieder in der Bibel verwendet. Was ist damit gemeint? Letztendlich sind damit die Menschen gemeint. Und zwar die Menschen in ihrem jeweiligen sozialen oder kulturellen oder meinetwegen auch wirtschaftlichen Bedingungen oder Systemen. Wir alle sind irgendwo in diese Welt eingebunden. Und von dieser Welt entsteht uns gegenüber, zwangsläufig und immer, jedem gegenüber, ein ständiger Anspruch, nämlich verhalte dich angemessen. Angemessen. Ist das schon Anständigkeit? Naja, erstmal kann man sagen, verhalte dich erwartungsgerecht. Wir erwarten von dir, dass du dieses und jenes machst und das unterlässt. Und dann ist das in Ordnung. Natürlich, praktisch überall gilt, du sollst niemandem schaden, du sollst niemanden betrügen, du sollst niemanden missbrauchen. Klar, das ist erwartet man ja auch von anderen und jedenfalls nach den Maßstäben der jeweiligen Systeme. Aber gleichzeitig gibt es noch eine andere Erwartung, nämlich pass dich an. Biete aber auch etwas an, von dem wir alle irgendwas haben. Wenn du nichts anzubieten hast, dann hast du es nicht besonders gut. Wenn du was anzubieten hast, kann es sein, wenn das gut ist und von anderen honoriert wird, dass du dafür belohnt wirst. Aber du musst immer was bringen, was gefällt. Sonst wirst du bestenfalls ignoriert, aber vielleicht sogar verachtet oder gemobbt oder benutzt oder ausgebeutet. Ja, wenn wir in dieser Welt ein größeres Stück vom Kuchen sozusagen abbekommen wollen, dann ist das gar nicht so schwer, die Grenzen der inneren Anständigkeit zu überschreiten. Die kann man dann gut verbiegen. Ja, und da entstehen natürlich auch in jeder Kultur sowas wie stabile Systeme. Das sind feste Strukturen, in denen die jeweiligen Regeln gelten, die auch mit Sanktionen belegt sind. Und diese Systeme selber, die können auf der einen Seite durchaus so eine ausufernde Unanständigkeit ein wenig begrenzen, also durch Strafsanktionen beispielsweise. Sie können sie aber auch legalisieren, im Sinne dessen, dass wer Macht hat, normalerweise seine Regeln durchsetzen kann und damit auf eine legale Art und Weise das tun kann, was vielleicht ethisch unanständig ist, aber eigentlich dann sein sogenanntes gutes Recht. Aber wer jetzt diese innere Anständigkeit nach dem Leitbild von Jesus in sich bewahrt, wer also eben nicht mitmacht bei dem, was die Welt anzubieten hat oder bei dem, was sie fordert, wer sich also nicht anpasst, wer sich nicht unterwirft, wer nicht, damit er auch seine entsprechenden Dinge bekommt, auch andere ausnutzt, der erfährt ständig Bedrängnis. Das mag für uns in unserer heutigen Zeit seltsam klingen. Äußerlich ist diese Bedrängnis, ja, vielleicht erst einmal nur Spott oder Irritation oder Ablehnung, manchmal auch Ausgrenzung, manchmal auch Verachtung, manchmal auch Verleumdung bis hin zur Verfolgung, insbesondere in den Kulturen, in denen die christliche Kultur selber sehr die Kultur selbst in Frage stellt. Aber mal unabhängig davon, ob wir jetzt dadurch in Bedrängnis hier bei uns kommen, es gibt immer noch eine andere Form von Bedrängnis, und das ist diese innere Bedrängnis. Denn jeder, der den Weg von Christus geht und beginnt zu spüren, was eigentlich Liebe heißt, beginnt unter der Lieblosigkeit, der Kälte, der Gleichgültigkeit dieser Welt. Die strukturelle Verlogenheit, die Heuchelei, die selbstverständlich erwartet wird, die Gier, die Menschen umtreibt, ihre Neigung zur Niedertracht, die subtile oder massive Brutalität, die beginnt er überstark zu erleben und zu erfahren. Warum? Weil der Kontrast so deutlich wird. Der Kontrast zu der Güte und Wärme und Freundlichkeit und Liebe, die Jesus kennzeichnet, auszeichnet und die er auch in unser Herz gelegt hat als einen inneren Maßstab. Wer in einem Slum aufgewachsen ist, der hat sich dran gewöhnt. Wer aber in untergeordneteren Verhältnissen aufwächst und dann in einem Slum gerät, der beginnt darunter zu leiden. Wir beginnen immer unter dem zu leiden, was schrecklicher ist als das, was für uns selbstverständlich ist. Das heißt, unsere innere Anständigkeit, die als Ergebnis einer innigen Verbundenheit mit Jesus in uns zu entstehen beginnt, führt dazu, dass wir erheblich mehr unter der Welt leiden, als wir sonst leiden müssten. Denn diese innere Anständigkeit ist nicht einfach so ein ethisches Durchhalteprogramm, wo wir einfach bestimmte Regeln und Werte verkörpern und das dann irgendwie im Leben umsetzen, sondern das ist etwas, was uns von ihm her geradezu durchglüht. Und das hat zur Folge, dass seine Liebe, so komisch es klingt, aber seine Liebe lässt uns an den Menschen dieser Welt leiden. Wir könnten uns natürlich irgendwie abschirmen. Also wir könnten versuchen, dieses Leiden innerlich zu meiden. Das führt dann zu so einer Gewöhnung oder auch geradezu zu einer Abstumpfung. Aber was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind, dass unsere Liebesfähigkeit leidet. Wir werden zunehmend liebesunfähig. Wir werden selber so kalt wie die Welt, unter der wir jetzt nicht mehr leiden müssen. Also, das wäre so, als ob wir sagen würden, ja, wir können eigentlich alles aushalten, wir müssen nur ein bisschen absterben. Das ist ein hoher Preis. Das ist nämlich der Preis unseres eigenen Lebens nur dafür, dass wir nicht leiden. Und genau hier an dieser Stelle wirkt das, was Paulus hier als Trost bezeichnet. Trost ist es keine billige Beschwichtigung, sondern das ist eine ganz aktive und auch aktivierende Kraft. Sie ist richtig, direkt und unmittelbar, geradezu substanziell spürbar. Man könnte das umschreiben wie eine Stärkung unserer Liebe durch seine Liebe. Überhaupt, die Liebe kann die Liebe stärken. Das ist nun mal das Wesen. Liebe fließt in Liebe so, dass Liebe größer wird. Und man kann wirklich sagen, wenn wir nur unsere Liebe fühlen könnten, die dann leidet unter den Menschen, wir würden praktisch innerlich in dieser Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht gleichzeitig seinen Trost in seiner Liebe spüren würden. Gerade durch diesen Trost bleiben wir lebendig fühlend. Wir können also auf diese Art und Weise diesem Leidensdruck überhaupt standhalten. Wir können das, was wir zu tragen haben, also nicht nur bei uns selbst, sondern auch bei den anderen, auch hindurchtragen. Das ist seine Liebe in uns, die uns direkt und unmittelbar diese Kraft zuströmen lässt. Ja, Paulus hat das hier sehr gut formuliert. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen. Das hört sich wieder erstmal seltsam an, aber eigentlich heißt das nichts anderes als: so wie seine Liebe uns empfindsam und mitleidensfähig macht, das sind ja die Leiden Christi. Die Liebe leidet immer unter allem, was die Menschen leiden, die von der Liebe ergriffen werden wollen. Und ergänzen wir diesen Satz, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Also sein Leiden, seine Leidensfähigkeit, seine Leidensbereitschaft, seine mitfühlende Fähigkeit, Leiden anderer zu spüren, das ist das Leiden Christi. Das ist auch mit seinem Trost verbunden. Leiden und Trost strömt also immer gemeinsam von ihm zu uns. Man könnte das wirklich vergleichen wie mit einem Fitnesscenter. Da laden sich die Menschen ja geradezu freiwillig Lasten auf. Sie leiden also unter Lasten, die sie tragen. Aber dadurch entfalten sie zunehmend eine Kraft. Das heißt, die Liebe selbst, sie wächst ebenfalls. Aber sie wird dadurch jetzt nicht zu einer äußeren Macht und Kraft, die sozusagen wie bei Superhelden jetzt irgendetwas durchsetzen kann. Das hat Paulus im 2. Korintherbrief später, im 12. Kapitel, sehr eindringlich beschrieben. Da hat er beschrieben, wie er auch immer wieder, wir wissen nicht genau wodurch, immer wieder Leiden ertragen muss, und er hat gebeten, könnte man mir das nicht nehmen? Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, ich zitiere, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich, schreibt Paulus weiter, am allerliebsten mich rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und er beschreibt hier in diesem Briefabschnitt noch etwas ganz Wichtiges, was für uns auch so wichtig ist. Nämlich dadurch, dass wir in unserem Leiden, also in unserem Mitgefühl, auch gestärkt werden durch ihn, dadurch werden wir auch fähig, selbst wirksam zu trösten. Denn trösten heißt erst einmal nichts anderes, als das Leid anderer mitzutragen. Nicht es zu beseitigen, sondern mitzutragen, dabei zu sein, präsent zu sein. Und das ist etwas, was Menschen wirklich brauchen. Und das ist etwas, wo Menschen sich scheuen, weil sie haben Angst, heruntergezogen zu werden durch das Leid anderer und halten sich immer auf Abstand. Aber die Menschen, die leiden, die brauchen die Nähe der anderen. Nicht nur die Nähe, sondern die Innigkeit und die Bereitschaft, dieses Leid mitzutragen. Und genau das ist das Wesen seiner Liebe. Und er hat das so wunderbar in Matthäus 11 ausgedrückt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch ist ein sehr gutes Bild, denn das ist ja genau nichts anderes als eine Art von Holzblock, wo der Ochse eingespannt werden kann, damit er keine Druckstellen bekommt. Er kann also mit diesem Joch erheblich mehr tragen, ohne große Schmerzen zu haben, als wenn er nicht dieses Joch hätte. Also Joch bedeutet nicht einfach nur Gefangenschaft. Joch bedeutet bessere Verteilung der Last. Und das ist damit gemeint, dass wir nämlich, wenn wir sein Joch tragen, dass wir lernen, das Leid anzunehmen und sich dabei stärken zu lassen. Und jetzt passiert was ganz Faszinierendes. Die Last, die wird immer leichter. Aber nicht deswegen, weil die Last leichter wird, sondern weil die innere Kraft, das zu tragen, zu wachsen beginnt. Und genau das ist das Training für die Kinder Gottes. Das ist das, wofür wir hier auch auf der Welt sind. Und deswegen kann Jesus so wunderbar sagen in Johannes 16, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Interessant ist, dass dieses Wort Angst eigentlich genau das gleiche Wort ist, das Paulus hier verwendet, nämlich Bedrängnis, Drangsal. Also in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In gleicher Weise ist er bereit, auch unsere Last in unserer Welt mit uns so zu tragen, dass wir sie überwinden können.